»Er hat nur 4 Magier mitgebracht«, rief Malaki, als er zurückkehrte, um sich zu Falco und Simeon auf die Veranda zu gesellen.
»Morgen, Malaki«,
sagte Simeon.
»Guten Morgen, Meister Leroy«,
sagte Malaki etwas verlegen. Auf dem Haus eines Adligen herumzuklettern schickte sich nicht gerade, aber Simeon war auch nicht mit den anderen Adligen in der Stadt zu vergleichen. Er gab sich zugänglich, beinahe normal. Für gewöhnlich hätte Malaki mehr Zurückhaltung gezeigt, aber im Trubel dieses Tages konnte er einfach nicht anders.
»Warum nur 4?« fragte er. »Ich dachte, er würde 7 herbeiholen, um uns auf 10 zu bringen.«
Simeon wandte sich an Falco, um ihn zu einer Antwort aufzufordern, aber Falco sah seinen Herrn nicht einmal an.
»Mit der richtigen Vorbereitung sind nur 7 Magier nötig, um einen Drachen zu unterwerfen«, erklärte Simeon.
»Ihn zu unterwerfen?« hakte Malaki nach. »Ich dachte, die Drachen wären auf unserer Seite. Warum sollten wir ihn denn unterwerfen?«
Wieder sah Simeon Falco an, aber noch immer ließ dieser durch nichts erkennen, dass er an dem Gespräch teilnahm.
»Die meisten Drachen würden ihr Leben für ihren Kampfmagier geben und für die freien Völker von Grimm«, sagte Simeon.
»Was ist dann das Problem?«
»Das Problem, Meister Dwayne, ist, dass immer die Möglichkeit besteht, dass ein schwarzer Drache auf die Beschwörung antwortet.«
»Was ist an schwarzen Drachen eigentlich so besonders?«
Malaki war begeistert. Bisher hatte nie jemand so offen mit ihm über Drachen gesprochen.
»Egal, welche Farbe sie zu Beginn ihres Daseins haben«, erklärte Simeon, »alle Drachen werden schließlich schwarz. Sie sind die Ältesten und die Mächtigsten ihrer Art.«
»Ist das nicht etwas Gutes?« beharrte Malaki.
»Das wäre es«, erwiderte Simeon, »wenn es da nicht eine tragische Tatsache gäbe.«
»Und die wäre?«
»Schwarze Drachen sind wahnsinnig«, sagte Simeon. »Ein schwarzer Drache wird sich eher gegen die Menschen wenden, als bis zu seinem Tod zu kämpfen, um ein menschliches Leben zu retten. Er tötet so lange wahllos, bis er erlegt wird oder zurück über die endlose See hinausflieht.«
Malakis Mund klappte auf. Und dann sah er Falco an, als wollte er sagen,
»Wusstest du das?«
Falco wandte sich von seinem Freund und der unausgesprochenen Frage ab. Er lehnte sich gegen das Geländer, das die Veranda umschloss, und starrte auf die Stadt hinaus. Im Gegensatz zu Malaki fand er an dieser Lektion über die Natur der Drachen keinen Gefallen.
»Es war immer so, seit der großen Besessenheit«, sagte Simeon, »als die Drachen vom Bösen bezwungen wurden. Es scheint, von jener Besessenheit lebt etwas im Herzen eines schwarzen Drachen weiter.«
Malaki blickte ihn staunend an.
»Was für eine Farbe besaß der Drache, der auf eure Beschwörung geantwortet hat?« fragte er.
Simeon schnaubte leise.
»Nicht jedem von uns ist es bestimmt, mit einem Drachen an seiner Seite zu kämpfen.«
Malaki schien enttäuscht zu sein. Er zögerte einen Augenblick, wie um das zu verarbeiten, was er gerade erfahren hatte. Dann wandte er sich an Falco.
»Ist das deinem Vater passiert?« begann er. »Ich habe die Leute sagen hören, dass sein Drache schwarz gewesen sei.«
In dem Augenblick, in dem er die Worte ausgesprochen hatte, wusste Malaki, dass er zu weit gegangen war. Falco stieß sich vom Geländer ab und stieg durch das Fenster in Simeons Zimmer. Kaum war er durch den Rahmen geklettert, als Simeon ihn mit einem Wort aufhielt.
»Falco!«
Falco hielt inne, aber er wandte sich nicht um.
»Das sind meine Gemächer, Falco und Dante.«
Simeon sprach ebenfalls, ohne sich umzudrehen, und Malakis Blick huschte von einem starren Rücken zum anderen.
»Du kannst das Dach auf dem Weg verlassen, auf dem du gekommen bist, und achte auf die Freiheiten, die du dir in meinem Haushalt herausnimmst.«
Falco gab keine Antwort, aber er schlurfte zurück auf die Veranda und kletterte über das Geländer.
»Heute Morgen nehme ich etwas Brot und Obst zu meinem Wein«,
bemerkte Simeon in dem gleichen Befehlston. Falco begann gerade mit seiner Rückkehr entlang der Dachrinne zum Fenster, wo wo er und Malaki zuerst auf das Dach hinausgeklettert waren. Er verharrte.
»Jawohl, Meister«,
sagte er ruhig. Simeon nickte knapp zur Bestätigung, und Falco setzte seinen Weg fort.
»Und, Falco«, sagte Simeon in einem milderen Ton, »wenn du dich darum gekümmert hast, lass Fossetta einen Aufguss zurechtmachen. Du hörst dich wie ein verschrumpeltes altes Maultier an. Wenn du bettlägerig bist und dir die Lunge heraushustest, kannst du bei den Prüfungen heute nicht bedienen.«
Bei diesen Worten starrte Malaki erst Simeon fassungslos an, dann betrachtete er seinen Freund voller Anklage. Er murmelte Simeon ein paar Abschiedsworte zu und folgte Falco. Als dieser durch das Fenster am oberen Ende der Treppe verschwand, holte er ihn ein.
»Was meint er damit, bei den Prüfungen bedienen?«
wollte Malaki wissen, während er sich durch das Fenster schwang und Falco an der Schulter packte, bevor er den Treppenabsatz verlassen konnte. Falcos schuldbewusster Blick war Antwort genug.
»Ich habe gutes Geld bezahlt, um sicherzugehen, dass du nicht bei den Prüfungen bedienen würdest.«
»Ich gebe es dir zurück«, sagte Falco.
Er schüttelte Malakis Hand ab und stieg die Stufen zu den Quartieren der Bediensteten hinab.
»Ich verstehe nicht«, sagte Malaki, der sich ihm anschloss. »Berlies wird in seinem Element sein. Er wird bestimmt versuchen, ein Exempel an dir zu statuieren.«
»Ich weiß«,
sagte Falco, als er die Tür zur Küche aufdrückte. Berlies Schneidzen war mit seinen Verbindungen zur königlichen Familie sowohl in Kerlaisen als auch in Grimm der mächtigste Adlige der Gegend und zugleich der unangenehmste.